Liebe Gemeinde, was haben wir heute Morgen schon aus Gottes Hand bekommen? Was hast du heute schon von Gott bekommen? Wir können das nicht für jeden Einzelnen heute klären, aber wenn wir mal kurz drüber nachdenken, es ist ziemlich, ziemlich viel, obwohl der Tag noch ziemlich jung ist. Wir durften heute Morgen aufwachen. Und möglicherweise waren liebe Menschen noch da. Wir durften die Augen aufmachen, Moment. Das heißt, wir haben noch Zeit hier auf Erden bekommen. Wir haben einen wunderschönen Tag geschenkt bekommen und sehen, wie die Schöpfung so ganz sichtbar erwacht. Gott hat es geschenkt, dass wir gut und sicher hierher gekommen sind. Dass wir die Möglichkeit haben, mit irgendwelchen Verkehrsmitteln oder auf Schusters Rappen hierher zu kommen. Dass wir noch so gesund sind, dass wir heute auch so gesund sind, hierher zu kommen. Dass wir finanzielle Mittel haben, um hierher zu kommen. Gott schenkt eine Gemeinde, geistliche Gemeinde und auch Räumlichkeiten. Auch wenn wir auf Raumsuche sind, er schenkt uns jetzt gerade hier Räumlichkeiten. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir sehen, an jedem Tag gibt es so viel Grund für Dankbarkeit. Was Gott uns nicht alles gibt. Das ist eine sehr gute Perspektive. Und auf unserem geistlichen Weg haben wir hoffentlich gelernt, wir kommen mit leeren Händen zu Gott. Wir kommen als Bettler zu Gott. Wir haben ihm eigentlich noch nichts zu bieten. Und alles, was wir haben, worüber wir uns freuen dürfen und worauf wir auch stolz sein können, im Sinne von dankbar, freudig, das ist von Gott. Das ist eine sehr gute Perspektive. Aber ich darf heute die Frage von der anderen Perspektive stellen. Was gibst du Gott? Im ersten Moment ist das vielleicht etwas seltsam. Wir haben ja gerade festgestellt, wir haben leere Hände, wir kommen als Bettler. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Aber was gibst du Gott? Das ist nicht optional, dass wir Gott etwas geben. Es ist nicht so, dass Gott sagt, ihr könnt auch versuchen, mir irgendetwas zu geben. Das fände ich auch nett. Sondern Gott erwartet und fordert von uns, dass auch wir ihm etwas geben. Und Gott nimmt das sehr, sehr ernst. Es ist der gleiche Gott, der sagt, er lässt sich nicht bedienen. Zugleich fordert er von uns, dass wir ihm etwas geben. Und das nimmt er so ernst, dass er anklagt. Dass er die anklagt, die ihm nicht das geben, was er möchte und was ihm zusteht. Und deshalb heißt unsere Predigt heute auch, oder hat den Titel, Gottes liebevolle Anklage. Lass mich einmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Und wir danken dir, dass wir alles aus deiner Hand nehmen können. Dass wir nichts hätten ohne dich. Und Herr, bitte mach uns klar, wie das sein kann, dass du von uns etwas forderst, von uns haben möchtest. Bitte mach uns deutlich, was du uns heute sagen möchtest durch den Predigttext. Amen. Ja, Sie haben den Bibeltext auf Ihrem Gottesdienstzettel, Malachi 1 bis 6. Und wir wollen den einmal am Stück lesen. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass er sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Wenn er ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn er ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten, spricht der Herr der Herrscher. Und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil er so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten? Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscharen. Und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall sollen meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden, und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Und ihr sagt, siehe, ist es auch der Mühe wert? Und ihr verachtet ihn, spricht der Herr der Herrscharen, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar. Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Nein, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein Verdorbenes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Wir werden uns diesen Text in drei Abschnitten anschauen. Das erste ist Gottes liebevolle Anklage, Gottes Analyse und Gottes Urteil mit Begründung. Vers 6, das ist im Kern die Anklage. Und der Herr argumentiert hier sehr, sehr greifbar. Er sagt, ein Sohn soll seinen Vater ehren und fragt im nächsten Satz, bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Und das ist etwas, was jedem Menschen klar war, die Kinder sollen die Eltern ehren, selbstverständlich. Ich sage, wir leben in sehr speziellen Zeiten heute, aber selbst jedem Heiden war das klar. Wahrscheinlich ist es auch heute noch den meisten Heiden klar, das ist eine Selbstverständlichkeit, Kinder sollen die Eltern ehren. Das ist ihre Aufgabe. Deshalb ist diese erste Frage klar zu beantworten für jeden. Natürlich, natürlich ist das so. Und Gott stellt sich hier vor als Vater. Nicht als Abba, nicht als Papa, sondern als Vater, als derjenige, der das Leben geschenkt hat. Wir können sagen, er stellt sich als Schöpfer vor. Als Lebensspender. Also es ist nicht dieses ganz intime Aber, Papa, aber er sagt, ich bin derjenige, der euch das Leben geschenkt hat. Ich verdiene Ehre. So wie ein menschlicher Vater auch Ehre verdient. Und er bringt ein zweites Beispiel, der Knecht und der Herr. Also Knechte, Diener, Sklaven, es war völlig selbstverständlich, dass sie auf ihren Herrn ausgerichtet sind. Knechte waren mehr als nur Angestellte. Sie lebten im Haushalt ihres Herrn und es war ihre Aufgabe, immer zu gucken, was möchte mein Herr? Ihren Herrn zu fürchten. Nicht im Sinne von Angst haben, sondern Ausrichtung auf ihn. Im Sinne von, es ist schlimm, wenn ich nicht auf ihn blicke, wenn ich mir nicht Gedanken drum mache, was ihm wichtig ist, so zu fürchten. Und zwei ganz konkrete Alltagsbeispiele, die Gott hier anführt. Und er sagt, ihr ehrt mich nicht und ihr fürchtet mich nicht. Ihr habt keine Ehre für Gott und keine Furcht vor Gott. Die Anklage ist mangelnde Ehrfurcht. So können wir es zusammenfassen. Und die Position, aus der diese Anklage kommt, ist eine ganz besondere, wenn wir uns den Text vorher anschauen. Denn Gott spricht hier zu Israel im Vers 2. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Darum geht es in den ersten 5 Versen. Wo Gott Israel nochmal daran erinnert, ich habe euch geliebt. Und er stößt sozusagen nochmal mit der Nase drauf. Guckt mal, wie ich euch geliebt habe. Und so sehen wir, dass das Bild von dem Vater nicht irgendein beliebiges ist. Und dass Gott es nicht nur wählt, weil es für jeden nachvollziehbar ist. Sondern Gott hat sich wie ein wie ein Vater schon runtergebeugt. Er stellt sich dort immer vor als der Herr der Herrscharen in unserem Text. Wir haben es ein paar Mal gehört. Spricht der Herr der Herrscharen. Dieser Titel drückt aus, wie hoch und erhaben er ist. Und er macht klar, so hoch und erhaben er ist, er beugt sich herunter zu Israel. Er beugt sich herunter zu seinen Leuten und sagt, ich habe euch lieb. Guckt mal, wie ich euch lieb gehabt habe, wie praktisch ihr das sehen könnt. Erinnert ihr euch noch? Habt ihr es noch im Bewusstsein? Ich habe euch lieb. Und das ist die Position, aus der diese Anklage kommt. Also es ist nicht wie eine Anklage im Gerichtssaal, wo ein bösartiger Staatsanwalt lospoltert. Nein, es ist ganz anders. Es ist vergleichbar mit dem Gespräch eines ehrwürdigen und großen Vaters mit seinem Sohn. Der sagt, mein Sohn, ich habe dich lieb, aber es gibt hier ein echtes Problem, wir müssen reden. Ich habe dich lieb, okay? Wir müssen jetzt reden über die Probleme. In diesem Sinne ist diese Anklage. Es ist eine liebevolle Anklage. Gegen wen ist sie? Zu euch Priestern. Die Priester hatten die Aufgabe, die Opfergaben des Volkes anzunehmen, anzusehen und sie Gott zu bringen. Sie waren die Vermittler der Opfergaben. Das heißt, sie hatten eine große Verantwortung. Sie standen vor Gott gerade für das, was dort geopfert wurde. Sie hatten eine Machtposition, die sich auch leicht ausnutzen ließ, wie wir in der Lesung eben gehört haben, am Beispiel von Elis Söhnen. Sie waren dafür zuständig, dass gute Opfer geopfert werden für den Herrn. Und das haben sie nicht gemacht. Inwieweit betrifft uns das? Bevor wir uns jetzt weiter mit unserem Text beschäftigen, was betrifft uns das? Naja, ich hoffe, die Antwort liegt uns auf der Zunge. Wir sind in der Rolle von Priestern. Wir haben keine Sonderkaste von Priestern, die die Opfer bringen für uns. Wir sind Priester. 1. Petrus 2. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Es ging hier zuerst an Israels Priesterschaft. Aber wir werden im Laufe der Predigt, hoffe ich, eindeutig sehen, wie es ganz direkt auch uns anspricht. Er spricht die Priester an, er sagt, es fehlt die Ehrfurcht. Das ist die Anklage. Und dann kommt die Analyse. Und die Analyse, die führt Gott sogar zweimal aus. Er wiederholt sie. Die finden wir in den Versen 7 bis 9. In Versen 7 bis 9 haben wir in der Analyse sozusagen zwei Analyse, 2a, das Symptom. Wir wissen, wenn wir krank sind, sagen wir oft, ich habe Husten oder ich habe Rücken. Das ist aber beides keine Krankheit. Das sind Symptome, das wissen wir. Aber darin wird es für uns ein bisschen greifbar. Manche von uns sind medizinisch versiert, die meisten wahrscheinlich etwas weniger. Deshalb haben wir Husten oder Kopfschmerzen oder Rücken. Es ist aber nur das, was für uns erlebbar ist. Die Krankheit selbst ist für uns oft nicht wirklich greifbar. Und deshalb brauchen wir dann Experten, die eine Diagnose stellen und rausfinden, was ist das eigentliche Problem? Warum hustet der? Was ist denn los? Und Gott schaut sich jetzt erstmal das Symptom an, 2a, und in 2b kommt er dann zur eigentlichen Krankheit, zum eigentlichen Problem. Erstmal zum Symptom. Vers 7. Also es wird vorher gefragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ein lahmes oder ein krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Was ist das Symptom? Das Symptom sind schlechte Opfer. Und schlechte Opfer, machen wir es konkreter, es ist B-Ware höchstens. Vielleicht eher C-Ware. Also wahrscheinlich nicht mal das, was wir beim Discounter kriegen, nicht mal das, was wir beim Outlet kriegen, sondern das, was unter anderem Label weiterverkauft wird, damit die Firma nicht beschädigt. Krankes und lahmes. Und Gott wiederholt das nochmal in 12 und 13, Verse 12 und 13, schaut mal mit rein. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden. Und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Und ihr sagt, siehe, ist es auch der Mühe wert? Und ihr verachtet ihn, spricht der Herr der Herrscharen, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar. Soll ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen? Die Opfer geklaute Sachen. Stellt euch das mal vor. Das ist, als wenn ihr draußen Passanten überfallt und hinterher das Geld in die Kollekte schmeißt und sagt, das war eine gute Tat. Geraubtes. Das ist schon ziemlich heftig. Und Krankes und Lahmes. Was ist Krankes und Lahmes? Israel opferte vor allem Tiere. Was wollte Gott als Opfergabe haben? Wir können zusammenfassen. Wir müssen uns nicht die ganzen Opfergesetze hierfür anschauen. Was wollte Gott haben? Das Allerbeste. Das Beste, was jeder hatte. Und wir haben so ausführliche Opfergesetze, weil es Gott halt nicht egal war. Er hat es ganz genau beschrieben. Er wollte das Beste auf die beste Art und Weise dargebracht haben. Das heißt, jeder, der Opfer gebracht hat, beziehungsweise sie zu den Priestern gebracht hat, musste schauen, was ist das Beste, was ich habe oder was ich kriegen kann. Und es war so eingeteilt, dass auch diejenigen, die wenig Geldmittel haben und wenig Grundbesitz haben, kleine und trotzdem gute Opfer bringen konnten. Maria und Josef zum Beispiel brachten eine Taube. Das war ein Opfer für arme Leute. Aber Gott sagt nicht, dass es irgendwie weniger wert ist. Aber die beste Taube, die sie kriegen konnten, sollten sie bringen. Also Premium-Qualität, das sollte Gott gebracht werden. Das Beste, was da ist. Jetzt müssen wir uns einmal damit auseinandersetzen, was sind Opfer, die wir bringen? Wir bringen keine Tauben, wir bringen keine Schafe als Opfer. Was sind die Opfer, die wir bringen? Unsere Opfer, das können wir gut zusammenfassen, unsere Opfer soll sein unser ganzes Leben. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Wir kennen den Liedtext. Wir kennen Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Gottesdienst sei. Also, unser ganzes Leben sollen wir hingeben. Das ist unser Opfer. Das ist absolut richtig. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, was das bedeutet. Weil zu schnell sagen wir, gerade wenn wir schon länger im Glauben sind oder wenn wir auch christlich aufgewachsen sind, mein ganzes Leben soll ich Jesus geben. Stimmt. Aber wir verdrängen möglicherweise, was die Konsequenz ist. Was das genau bedeutet. Wir sollen Gott das Beste geben aus jedem Bereich unseres Lebens. So, und jetzt ist deine Aufgabe, noch meine Aufgabe, Inventur zu machen. Wenn du was zu schreiben dabei hast, mach dir eine Notiz, eine Agenda für heute, ein To-Do, eine Aufgabe. Fang Lebensinventur an. Was hast du überhaupt? Das ist ja sehr unterschiedlich. Was hast du? Was hast du? Was hast du? Wir erinnern uns an den Anfang der Predigt. Jeder von uns hat das, was Gott uns gegeben hat. Alles, was wir in unserem Leben haben, egal ob materiell oder nicht materiell, haben wir von Gott. Und das ist wie mit den Opfern, die Israel gebracht hat. Woher hatten sie denn die Schafe? Ja, die haben sie selber gezüchtet. Nein, wenn Gott es nicht geschenkt hätte, wären alle Schafe ihnen unter den Händen weggestorben oder sie hätten nie welche bekommen. Jedes Schlachttier, was sie dorthin gebracht haben, jedes Opfer, kam sowieso von Gott. Und so ist es bei uns auch. Alles, was wir Gott geben können, was wir Gott opfern können, das hat er uns gegeben. Ja, es ist richtig, wir kommen mit leeren Taschen zu ihm, mit leeren Händen. Wir kommen zu Gott und sagen, hier, nichts da, alle. Und nicht mal alle, es war ja nichts drin. Wir haben nichts. Und Gott macht uns die Taschen voll. Jetzt kommen wir wieder zu unserer Inventur. Womit macht er uns die Taschen voll? Wahrscheinlich werden wir sagen, ja, Geld. Aber es ist weitaus mehr. Geld stimmt auch. Der äußere Wohlstand, also dass wir auch irgendeinen Ort haben, der zu Hause ist und da ein Dach über dem Kopf haben, dass wir dort im Winter wahrscheinlich nicht frieren müssen. Dazu gehört aber viel mehr. Dazu gehört unsere Zeit. Gott gibt uns Zeit. Gott gibt uns unsere Lebenszeit, deren Dauer wir nicht kennen. Wir wissen es nicht. Vielleicht noch viele Jahrzehnte, vielleicht nur wenige Tage, wir wissen es nicht. Und das ist auch ganz gut so. Und Gott gibt uns auch freie Zeit. Die meiste Lebenszeit, die wir haben, ist übrigens freie Zeit. Das fühlt sich oft nicht so an. Das ist aber so. Selbst wenn wir 8 Stunden am Tag arbeiten oder wenn wir 10 Stunden am Tag arbeiten, die meiste Zeit ist freie Zeit. Welchen Teil von meiner Zeit gebe ich Gott? Mache ich es wie die angeklagten Priester hier und gebe das, was übrig ist? Nämlich meine Premium-Zeit, die beste Zeit, die mir am wichtigsten ist, wo ich am fittesten bin, am aufmerksamsten, am einsatzfähigsten, und setze sie für mich selbst ein? Oder sage ich, diese Zeit, die beste Zeit, möchte ich für Gott geben, die möchte ich Gott opfern? Wir sehen schon an diesem Beispiel, das ist herausfordernd. Also auf die Inventurliste gehört meine Zeit. Wie gesagt, gehört auch mein Geld, mein materieller Besitz, meine Fähigkeiten und Gaben. Wie setze ich das, was ich kann, wozu ich befähigt bin, wie setze ich das ein? Auch da setze ich das, was so übrig ist, setze ich das für Gott ein? Oder sage ich, ich möchte es, das, was ich am besten kann, möchte ich für Gott einsetzen. Und ich weiß vielleicht nicht jetzt so aus der hohlen Hand, wie soll ich das machen? Betet darüber, sprecht mit Geschwistern darüber. Das wird Gott ganz sicher möglich machen. Aber wir müssen erstmal anfangen, so nachzudenken. Wir müssen nachdenken, was hat Gott uns alles gegeben? Gott hat uns gegeben, wir hatten es am Anfang, Gott hat uns gegeben, dass wir fit genug sind, um in die Gemeinde zu kommen. Gott gibt uns noch eine Mobilität, gibt uns noch eine Gesundheit, dass wir noch hören können, dass wir noch sehen können, dass wir noch sprechen können. Wie kann ich das Gott hingeben? Wie kann ich das konkret für Gott einsetzen? Was fordert Gott? Das Beste. Das Beste von dem, was wir haben. Es ist wichtig, dass wir nicht mit irgendeiner Leistungsschau anfangen. Gott fordert von uns nicht das Beste von dem, was wir nicht haben. Gott fordert von dir nicht das Beste von dem, was er hat oder was sie hat, sondern was er dir gegeben hat. Darum geht es. Wir können das auch am Beispiel der Gemeinde recht deutlich machen. Wenn ich überzeugt bin, dass die Bibel Gottes Wort ist und ich überzeugt bin, dass die Gemeinde der Leib Christi ist, was gebe ich der Gemeinde? Und wir lassen jetzt mal Geld außen vor, weil wir wollen hier keine Kollektenpredigt hören. Wir lassen Geld jetzt mal außen vor, ich denke, das ist uns sowieso klar. Sondern, was gebe ich der Gemeinde an? Zeit, die über ist vom Tag? Oder versuche ich, die beste Zeit in die Gemeinde zu investieren? Meine besten Fähigkeiten oder die, die noch so am Rande mitschwimmen? Bitte prüft das heute. Bitte prüft das, so wie die Priester Israels prüfen sollten, was bringt ihr dort eigentlich? Das, was keinem wehtat. Das, was sowieso keiner haben wollte. Das ist so, als wenn wir unseren Sperrmüll in die Gemeinde bringen und so tun, als wenn es eine gute Tat wäre. Als wenn wir unseren alten Ramsch in der Gemeinde abladen und sagen, das könnt ihr bestimmt noch gebrauchen. Wir müssen es im Prinzip andersrum machen. Materiell fällt uns ja manchmal etwas einfacher zu denken, auch wenn es um mehr geht. Wir müssten eigentlich unsere nägelnagelneue Ledergarnitur hier hinstellen. Unser Silberbesteck hier hinbringen. Unseren Dielenfußboden zu Hause ausbauen und hier verlegen. Bitte besprecht sowas vorher mit den Ältesten. Aber das sollte die Haltung sein. Nicht das, was ich hier gerade bei mir daheim rausreiße. Bevor es in die Tonne kommt, kann ich in der Gemeinde nachfragen. Und so ist es auch mit all meinen Gaben, mit meinen Ressourcen, mit meinen Kontakten. Ich muss mir erstmal ein Kämmerchen bauen, sozusagen, wo ich mir die besten Sachen im übertragenen Sinne hinstelle. Und ich sage, okay, das soll für Gott sein. Das andere ist für alles andere. Das Beste für Gott. Aber das war das Symptom. Was ist denn die eigentliche Krankheit? Was ist das eigentliche Problem? Gott macht das sehr klar in Vers 8 im zweiten Teil. Er stößt direkt drauf. Er sagt nämlich, ich lese nochmal den ganzen Vers. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes da bringt, ist das auch nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter oder deinem Fürsten. Wird er Wohlgefallen an dir haben und dich freundlich beachten? Spricht der Herr der Herrscher. Gott macht deutlich, das würdet ihr auch niemals bei Menschen machen, die über euch stehen. Euren Schund anbringen, im Sinne von B, C und D-Ware, den Schrott anbringen und sagen, guck mal, ich habe ein ganz tolles Geschenk für dich. Ich bringe dir was ganz Schönes. Wir können es auf uns heute übertragen und sagen, das würdet ihr doch nicht bei euren Schwiegereltern machen, oder? Euren Sperrmüll dahinstellen und sagen, guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Erwartet ihr dann, dass sie sagen, Spitze? Nein, natürlich nicht. Würdet ihr eurem Chef das bringen zum 50. Geburtstag, von dem eure nächste Beförderung abhängt oder die Vertragsverlängerung? Guck mal, ich habe hier noch was ausgebuddelt, hinten in der Garage. Na, natürlich würdet ihr das nicht machen. Und auf was für ein Problem stößt uns Gott? Ihr ehrt Menschen mehr als Gott. Ihr ehrt Menschen mehr als Gott. Und das ist ein typisches Problem. Das ist ein ganz typisches Problem. Und ich denke, jeder ist dafür anfällig. Wir ehren Menschen schnell mehr als Gott, weil Menschen greifbar für uns sind. Wir sind selbst Menschen. Und wenn wir Menschen ehren, ehren wir dadurch auch immer ein Stück uns selbst. Es fällt uns leichter, Menschen zu ehren, von unserer Natur aus. Und die Menschen, ja, die steht vor uns, wir sehen sie, wir können sie anfassen. Und ihr Wirken ist meist direkt. Also wenn unser Chef entrüstet ist über diese Frechheit auf seinem 50. Geburtstag, dann befürchten wir direkte Folgen. Dann gehen wir davon aus, naja, bei der nächsten Gehaltsverhandlung, da wird er sich dran erinnern. Oder Schwiegermutter wird sich dran erinnern. Die wird mich nächstes Mal anders begrüßen. Also es ist greifbar für uns. Wir ehren von Natur aus lieber Menschen, es fällt uns leichter, Menschen zu ehren, und es ist für uns menschlich nachvollziehbarer, Menschen zu ehren. Weil der Druck, den wir von Menschen erfahren, ist für uns ganz konkret. Unser Grundproblem ist, Menschen mehr zu fürchten als Gott. Das ist übrigens das Eli-Problem. Wir erinnern uns an den Lesungstext. Was war die Anklage gegen Eli? Du ehrst deine Kinder mehr als Gott. Auch das, Kinder sind ja nicht unsere Vorgesetzten, aber es ist ein sehr greifbares Beispiel. Unsere Kinder zu vergotten, im Sinne von ihnen mehr Ehre zu geben als Gott selbst, fällt sehr leicht. Gehen wir mit den Kindern so um, wie es Gottes Wort uns klar aufträgt? Nein, weil, was auch immer dann kommt, dann ehren wir die Kinder mehr als Gott. Das ist das Kernproblem. Er sagt, das Symptom ist die minderwertigen Opfer. Die bringt ihr aber nur, weil ihr mehr die Menschen ehrt als Gott. Sobald ihr euch aber bewusst macht, wer Gott ist, würdet ihr das niemals mehr machen. Was steht am Ende von Vers 8? Gottes Name, Herr der Herrscharen, Herr Zebaoth. Das heißt, der Anführer der himmlischen Heere. Das heißt das. Da spricht der Schöpfer des Universums zu uns. Da spricht derjenige zu uns, der sein Sohn für uns gegeben hat. Der selbst das größte Opfer gebracht hat, um uns zu retten. Also jemand, der mehr von Opfer versteht, als wir uns jemals vorstellen könnten. Was Opfer bedeuten. Und er sagt, mach dir bewusst, wer ich bin. Mach dir klar, mit wem du es zu tun hast. Wir erinnern uns, es war der Gott, der sich als Herr der Herrscher runtergebeugt hat und gesagt hat, ich hab dich lieb. Aber wo ist meine Ehre? Wo ist die Furcht vor mir? Was ist los? Und er sagt, du kapierst nicht, ihr kapiert nicht, wer ich bin. Bitte wacht auf, fangt an, es vor Augen zu haben. Ja, und das ist auch unsere Aufgabe. Dass wir uns bewusst machen wieder, wer ist Gott? Dass wir uns bewusst machen, wenn wir im Gottesdienst sitzen, wem dienen wir? Wir fangen auf einmal an, alles anders zu bewerten. Wir fangen an, alles anders zu betreiben, mitzumachen. Wenn mir bewusst ist, dass Gottesdienst Dienst an Gott ist, eine besondere Zeit von Gemeinschaft, Versammlung, wozu? Um Gott zu ehren. Dann singe ich aus vollem Halse mit. Und das sage ich ganz mutig, denn ich singe schrecklich. Aber Gott sagt nicht, sing so schön wie Bruder XY, sondern gib das Beste, was du hast. Damit ist Gott schon zufrieden. Der Sonntag heute heißt Kantate, singt. Ein gutes Beispiel. Wenn ich meinen Glauben bekenne im Gottesdienst, dann kann ich das so runterrattern und das kann mir schnell passieren. Das kann mir schnell passieren, weil das ist so der übliche Ablauf. Rituale sind gut, aber wir müssen uns bewusst machen, wofür sie stehen. Bekenne ich bewusst meinen Glauben, um Gott zu ehren, um anzuzeigen, zu wem ich gehöre und was ich glaube, dass dieser Glauben Gewissheit ist. Das heißt Gott ehren. Wozu sind die Opfer da? Warum ist es Gott so wichtig? Ich habe mal in einer Kindergottesdienstgruppe gehört, wo es um die Opfer ging, die Israel gebracht hat. Da kriegt der liebe Gott zu essen. Nicht von den Leitern, sondern von den Kindern. Nein, letztlich kriegt Gott natürlich nichts zu essen. Aber warum möchte er denn das Beste von uns? Er hat uns alles gegeben. Warum möchte er jetzt das Beste von uns haben? Zu seiner Ehre. Wir haben ihm nur das zu bringen, was er uns vorher gegeben hat, um ihn zu ehren. Wenn ich einen schwachen Vergleich wagen darf. Stellen Sie sich vor, Ihr Kind oder Ihr Enkelkind oder Ihr Neffe hat alles, was es hat, von seinen Eltern bekommen. Konnte sich noch nichts selbst verdienen, noch nichts Nennenswertes selbst herstellen. Es hat alles von seinen Eltern bekommen. Und dann bringt dieses Kind das beste, liebste Spielzeug oder Kuscheltier, was es hat, sein Ein und Alles, bringt es Mama oder Papa und sagt, das ist für dich. Weil ich dich lieb habe. Das ist das Beste, was ich dir geben kann. Merken wir, worum es geht? Die Eltern können mit dem Kuscheltier oder dem Spielzeug nichts praktisch anfangen. Darum geht es gar nicht. Aber es ist eine ganz große Ehrung. Und darum geht es in den Opfern. Darum geht es, wenn wir Gott etwas geben. Es geht nicht darum, dass Gott abhängig ist von uns. Darum geht es nicht. Aber Gott möchte, dass wir ihn ehren. Das ist nämlich der Sinn unseres Daseins. Gottes Ehre, das ist der Sinn unseres Daseins. Und deshalb sind diese Opfer so wichtig. Deshalb sind die Opfer in unserem Leben so wichtig. Gott zu ehren. Wir haben uns das Symptom angeschaut, wir haben uns den Kern des Problems angeschaut. Und wir haben uns auch die Behandlung angeschaut, aber wir schauen uns auch noch Gottes Urteil an. Und Gottes Urteil unterstreicht noch einmal, wie wichtig Gott das ist. Ab Vers 10 sehen wir, es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscher. Und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Gott sagt, es ist besser, ihr würdet diese ganzen Rituale lassen, denn sie sind tot, sie sind leer. Gott hat keinen Gefallen daran, weil sie auch für die Menschen keine Bedeutung haben. Es sind keine Opfer. Es ist eine religiöse Schau. Und das dürfen wir auch als ernste Warnung mitnehmen, dass wir nicht Teil irgendeiner religiösen Schau werden. Dass wir alles, was wir tun, zu Gottes Ehre uns bewusst machen, dass wir es zu Gottes Ehre machen. Und da geht es weniger um die äußeren Bedingungen. Gott sagt nicht, der Tempel gefällt mir nicht. Gott sagt nicht, der Opferdienst an und für sich gefällt mir nicht. Den hat er ja so vorgegeben. Sondern er sagt, diese Herzenshaltung, die dahinter steht, die Idee dahinter gefällt ihm nicht. Es macht ihm keine Ehre, es verunehrt ihn. Es macht seinen Namen verächtlich, haben wir in Vers 6 gelesen. Er sagt, es wäre besser, wenn ihr es ganz lasst, bevor ihr es so macht. Aber Gott meint damit nicht, macht den Tempel zu, sondern kehrt um. Aber bevor ihr so weitermacht, dann macht lieber den Tempel zu. Denn das ist auch kein Gottesdienst, was ihr da macht. Das sind keine Opfer. Und dann spricht er weiter in Vers 11, denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall sollen meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Herrscher. Gott appelliert hier ganz stark an die Eifersucht Israels, um Israel wachzurütteln. Israel hat oft herabgesehen auf die anderen Völker. Wir sind das Volk Gottes und ihr seid die Heiden. Im Sinne von, wir sind was Besseres, wir haben uns was Besseres verdient. Hochnäsigkeit. Und Gott rüttelt sie wach damit und sagt, die Heiden, die werden mich loben und die werden mir richtige Opfer bringen. Wach auf, Israel! Wach auf! Die, von denen du es am wenigsten erwarten würdest, dass sie überhaupt etwas von mir wissen, die werden mich ehren, und zwar überall. Und er wiederholt das nochmal in Vers 14. Er sagt, nein, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein verdorbenes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscher, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Er sagt ganz klar, es hat Konsequenzen. Er sagt ganz klar, er nimmt es ernst. Es ist ihm wichtig. Es ist ihm wichtig, was ihm geopfert wird. Dass das Beste ist, was zur Verfügung steht. Und wie ernst das sehen wir in dem Nein, verflucht sei der Betrüger. Wir erinnern uns an das Beispiel von Ananias und Saphira. Was war das Problem? Sie haben gesagt, wir haben alles gegeben. Wir haben alles gegeben. Hatten sie aber nicht. Sie haben gelobt, wir haben alles gegeben. Haben sie aber nicht. Gott möchte uns auch wachrütteln. So wie er Israel mit der Eifersucht packt und wachrüttelt. Und sagt, ihr seid zurück aus dem Exil gekommen, ihr macht keinen offenen Götzendienst mehr. Da seid ihr zur Besinnung gekommen, aber ihr seid lau geworden. Ihr seid religiös, lau und mittelmäßig geworden. Euer Herz brennt nicht dafür, ihr macht Dienst nach Vorschrift. Gott möchte Beziehung haben. Nicht Pflichterfüllung, sondern Beziehung. Wach auf aus Religiosität, wach auf aus Alltag, wach auf, dass du Dinge machst, weil man sie so macht, wenn es um Gott geht. Wach auf und gib das Beste zu Gottes Ehre. Ich möchte dich nochmal daran erinnern. Mach nachher deine Inventur. Fang sie an. Das Argument, dass wir das eh nicht vollständig schaffen, das zählt da nicht. Fang an, Lebensinventur zu machen. Was hat Gott mir gegeben, jetzt gerade? Was habe ich jetzt gerade alles von Gott? Womit hat er mir die Taschen gefüllt, die Hände gefüllt? Das ist nämlich rappelvoll. Und es ist gut, weil wir dann auch in die Dankbarkeit kommen, das Bewusstsein und Gott konkret auch für danken können. Und dann im nächsten Schritt überlegen, was ist das Beste, was ist das Edelste, was ist das Wertvollste, das Größte, das Tollste, was Gott mir gegeben hat. Jetzt gerade. Pass auf, dass du nicht auf den anderen schaust. Nochmal. Wir denken an die Witwe mit dem Groschen. Was hat sie gegeben? Alles, was sie hatte. Das war das größte Opfer. Und sie brauchte nicht sagen, der da drüben hat aber 1 Million. Darum geht es nicht. Das Beste, was Gott dir gegeben hat, in jedem Lebensbereich, gib es mit Freuden. Nicht aus Zwang oder Angst vor dieser Anklage, sondern mit Freuden, weil du Gott ehren willst. Weil du ihn als Vater und als Herr ehren und fürchten möchtest. Weil du verstanden hast, wer Gott ist. Verstanden hast, wer du bist. Wenn wir verstehen, dass Gott der Herr der Herrscharen ist, verstehen wir auch, dass wir Sünder sind, dass wir Verlorene sind. Und ich hoffe, dass wir gerettete Sünder sind. Wenn du noch kein geretteter Sünder bist, dann sprich mit diesem Herr der Herrscharen. Sag ihm, dass du mit leeren Händen dastehst, mit leeren Taschen, dass du ihm aber alles geben möchtest, alles zurückgeben möchtest, was du aus seiner Hand bekommst. Und wenn du ein geretteter Sünder bist, wenn du es erkannt hast, Gott ist heilig, Gott ist groß und er hat mich aus dem Dreck meiner Verlorenheit herausgezogen. Er hat mir dieses neue Leben gegeben, er hat mir die Ewigkeitsperspektive gegeben, das Beste, was wir haben übrigens. Dann überleg, wie kann ich das noch konkreter, noch eindeutiger, noch überlegter für ihn einsetzen, in dem Maß, wie der Herr es mir schenkt. Das wird nicht ohne Folgen bleiben. Wenn wir anfangen, uns so auszurichten und wir ausrichten zu lassen, dann bewirkt das konkrete Veränderungen in unserem Leben. Dann müssen wir dafür beten und Gott wird an unserem Leben die Stellschrauben drehen. Er wird sich freuen, dass wir es erkennen, dass wir da wirklich Bedarf haben. Und wir werden rückblickend erkennen, wie so eine Erkenntnis uns geistlich voranbringt, uns Gott besser verstehen lässt und unser Leben reichlich segnet. Lasst uns Gott ehren mit dem, was er uns gegeben hat. Amen.